Du aber, so heißt die kleine Predigtreihe aus dem Timotheusbrief. Es sind immer wieder Ermahnungen, die Paulus Timotheus schreibt, vielleicht auch Warnungen, je nachdem, wie man es lesen will. Der zweite Timotheusbrief entstand nämlich in einer sehr schwierigen Zeit. Nachdem der Apostel Paulus im Jahre 62 nach Christus aus der ersten Gefangenschaft entlassen worden war, hat er sich im kleinasiatischen Raum so 3 bis 4 Jahre noch im Dienst der Gemeinden gestellt und dann wurde er erneut inhaftiert. Timotheus wirkte in dieser Zeit als Gemeindeleiter in Ephesus und in 64 nach Christus gab es den großen Brand in Rom und Kaiser Nero begann die Christenverfolgung. Es gab eine sehr starke Welle der Christenverfolgung. Der Glaube an Jesus Christus wurde zu einer sehr gefährlichen Überzeugung und viele Gläubige mussten damals ihren Glauben, ihre Überzeugung mit dem Leben bezahlen. Natürlich war auch die Beziehung zu so einem Verkündiger wie Paulus oder Timotheus eine gefährliche Sache. Deswegen haben sich viele zurückgezogen, wollten im Alltag nicht auffallen, sind nicht mehr zu den Versammlungen gegangen und so weiter. Natürlich war auch Timotheus in dieser Lage, er war auch von Furcht erfasst, das kann man aus dem Timotheusbrief entnehmen. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus dann so im Jahre 67 nach Christus diesen Brief. Und er ermutigt Timotheus darin, dem Glauben an Jesus Christus treu zu bleiben. Und in diesem Zusammenhang stehen eben die Verse, die wir heute betrachten wollen. Bevor Paulus immer zu dieser Ermutigung kommt oder der Ermahnung, du aber lebe anders, beschreibt Paulus immer sozusagen erstmal die Situation, die er in Ephesus und in den Gemeinden vorfindet, mit denen sich Timotheus ja als Gemeindeleiter auseinandersetzen musste. 18 Punkte führt Paulus diesmal auf, wie sich Menschen nicht richtig verhalten. Und das Entscheidende vorweg ist, Paulus sieht dieses Verhalten nicht nur in der Welt, bei den Heiden, wie er es sagen würde, sondern er sieht dieses Verhalten in der Gemeinde. Und deswegen müssen wir es mit unseren Ohren hören als Gemeinde. Ich lese aus 2. Timotheus 3 die Verse 1 bis 5. Ja, das müssen wir nochmal anders machen. Aber vielleicht könnt ihr es mitlesen. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird? Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Das ist schon starker Tobak, oder? Wenn wir das so für uns hören als Gemeinde. Man könnte natürlich am Anfang auf den Gedanken kommen, dass Paulus, diesen Abschnitt, der schreibt, da heißt es ja, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Könnte man meinen, Paulus spricht prophetisch in die Zukunft, schaut sozusagen auf die letzten Tage vor der Wiederkunft Christi. Aber wenn die Bibel von der Endzeit spricht oder den letzten Tagen, je nachdem, dann ist damit die Zeit zwischen Jesu Tod und seiner Wiederkunft gemeint. Das bedeutet, wir leben in der Endzeit. Paulus lebte schon in der Endzeit. Nach biblischer Definition bedeutet das eben nicht Weltuntergang oder das Ende der Welt, die Endzeit, sondern die Zeit, die noch verbleibt, bis Jesus Christus wiederkommt. So kann man es deutlich im Hebräerbrief lesen, da heißt es, Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also mit Jesu Kommen in diese Welt beginnt die Endzeit, die letzten Tage. Und die Endzeit wird eben enden, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufrichten wird. Es wäre jedenfalls ein Fehler, wenn wir sozusagen diese Schreiben des Paulus, jetzt diese Gedanken sagen würden, naja, das betrifft uns ja noch nicht, wir leben ja nicht in der Endzeit. Doch, das tun wir, ganz genau. Und selbst Timotheus lebte eben schon in der Endzeit. Endzeit ist jetzt. Und es wäre eben, wie ich schon sagte, genauso falsch, wenn wir sagen würden, naja, das, was Paulus da schreibt, diesen ganzen Katalog, das gilt doch nur für die Heiden, für die, die nicht an Gott glauben. Nein, er schreibt an die Gemeinde. Er schreibt ja an Timotheus, den Gemeindeleiter, und er muss darauf achten, wie sich die Gemeinde verhält. Das Unkraut, sagt Jesus, wächst mit dem Weizen zusammen auf. Geerntet wird am Schluss und getrennt. Jetzt aber gibt es solche und solche. Und deshalb müssen wir auch als Gemeinde darauf achten, mit welchen Motiven und Absichten und Erwartungen wir denn unseren Glauben leben. Und wir müssen prüfen, wie unser Verhalten aussieht. Paulus beschreibt, ihr habt das wahrscheinlich noch im Ohr, ein Verhalten von Christen in der Endzeit, was nicht christlich ist. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Und er hat einen ganzen Katalog aufgestellt mit Verhaltensweisen, vor denen er Timotheus und uns warnt. Manche Ausleger, die ich gelesen habe, schreiben, dass es sich hier um 3x6 Verhaltensweisen handelt, die auf den Antichristen hinweisen. Die 3 steht ja für die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel und die 6 ist die Zahl des Bösen. 3x6 ist das vollkommen Böse. Und ihr wisst ja, in der Offenbarung 666, das ist die Zahl des Antichristen, des absolut Bösen. Ob man dieser Auslegung ganz folgen muss und kann, weiß ich nicht, weil ich auch nicht weiß, ob Paulus das wirklich sagen wollte. Aber ich glaube doch, dass Paulus mit dieser Auflistung deutlich machen wollte, dass diese 18 Punkte das vollkommene Antichristus-Verhalten darstellen und kennzeichnen. Denn alles, was er aufgezählt hat, spricht gegen Christus. Das bedeutet für mich, als ich das so betrachtet habe, dass ich mich gegen Christus verhalte, wenn ich diese Verhaltensweisen, die Paulus anführt, lebe. Und zwar in jedem einzelnen Punkt. Jeder Punkt, den Paulus aufführt, ist ein Antichristus-Verhalten. Mein Leben verkündigt Jesus Christus oder es spricht eben gegen ihn. Und ich denke, das müssen wir uns neu bewusst machen, in welcher Verantwortung wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde stehen, dass wir eben für oder gegen Christus stehen, je nachdem, wie wir uns verhalten. Verkündigt mein Leben Christus? Ich denke, diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Und ich denke, es ist gut, wenn Paulus diesen Katalog mal aufstellt. Das ist ja nicht das einzige Mal. Er hat ja immer wieder solche Kataloge in seinen Briefen. Ich möchte jedenfalls offen sein für Korrektur auch von euch. Das, was Paulus tut für Timotheus, ist ja eine Hilfe. Er will ja den Timotheus nicht schlecht machen oder unterbuttern oder was auch immer, sondern er möchte ihm helfen, deutlich zu erkennen, wie verhalte ich mich denn selbst, so dass Christus geehrt wird. Also ich möchte da offen sein für eure Korrektur, für jeden Hinweis, und wir sollten das auch uns nicht scheuen, das klar anzusprechen. Man muss es ja nicht wie Paulus machen, der das manchmal in Briefen persönlich mit Namen vor der Gemeinde gemacht hat. Aber es doch untereinander wagen, uns auch zu ermahnen, uns hinzuweisen auf Verhalten, das nicht für Christus spricht. Ich finde das gut, dass Paulus das so deutlich an Timotheus schreibt, denn drumherum reden hätte dem Timotheus nicht geholfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und ganz ehrlich, auch Timotheus als Gemeindeleiter, Paulus als der Apostel, auch sie stehen immer wieder in der Gefahr, in solche Verhaltensweisen hineinzurutschen. Da ist keiner ausgenommen, auch keiner von uns. Darum ist es eben wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, auf dem Weg zu bleiben und Christus darzustellen. Wenn diese Endzeit als schwere oder schlimme Zeit bezeichnet wird, je nach Übersetzung, dann ist der griechische Begriff Chalepos, ich weiß gar nicht, ob ich ihn... Chalepos, nur sehr schwach übersetzt. Ich gebe mal ein Beispiel, wie Chalepos verstanden werden muss. Jesus begegnet einem Besessenen, und zwar dem besessenen Gerasener. Und dieser Besessene wird als Chalepos bezeichnet, als überaus gefährlich und bedrohlich. Die Menschen konnten nicht in seiner Gegenwart sein. Keine Fessel konnte ihn halten. Die Menschen mussten ihn aus dem Weg gehen. Und so bedrohlich, so gefährlich ist das Verhalten dieser Christen in der Endzeit, wenn sie sich antichristlich verhalten. So wie dieser Besessene. Weil es eine Bedrohung unseres Lebens ist, nämlich unseres geistlichen Lebens und unseres ewigen Lebens. Das darf man nicht einfach sagen, naja, es ist ein bisschen schwer geworden, so. Nein, es ist eine gefährliche, eine böse Zeit. Und das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Bei dem Bild, das Paulus entwirft, zeigt sich, dass nicht nur die Welt, sondern auch die Christen immer weltlicher werden. Ich kann natürlich aus Zeitgründen nicht auf jeden einzelnen dieser 18 Begriffe ausführlich eingehen, aber ich möchte einige näher betrachten, weil es wichtig ist, dass wir einfach verstehen, auch was Paulus meint. Der Grund für sein Schreiben ist die zunehmende Gottlosigkeit und die äußert sich in der Selbstvergötterung. Das ist der erste Punkt, den Paulus nennt, die Selbstsucht, die Selbstliebe. Warum ist das? Ah, da fehlt ein Wort. Gut. Das griechische Wort philautos bezeichnet dabei in keiner Weise einen Menschen, der sich selbst liebt. Das könnte man ja unter Selbstliebe auch verstehen, so nach dem Gebot Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wäre ja etwas ganz Positives, das sollen wir auch tun. Aber Philautos bezeichnet einen Menschen, der sich selbst mehr liebt als alles andere. Der eben gar keinen Blick hat für seinen Nächsten. Sein ganzes Denken und Handeln dreht sich nur um ihn selbst und deshalb könnte das Wort auch gut mit Egozentrik übersetzt werden. Das Ich steht im Zentrum des Lebens. Der Mensch setzt sich selbst auf den Thron und kennt nur sich, er fragt nicht mehr nach Gott. Ich glaube, es ist gar kein Zufall, dass Paulus diesen Punkt als erstes nennt, die Egozentrik, die Selbstliebe, das Kreisen um das eigene Ich, weil ich glaube, dass alles andere, was dann folgt, aus der Selbstliebe, aus dieser Egozentrik eigentlich nur eine Folge ist. Man könnte also sozusagen jetzt nach diesem Wort Philautos, Egozentrik, einen Doppelpunkt machen. Und sagen, das, was jetzt folgt, beschreibt diese Selbstliebe. Manche von euch kennen sicher noch dieses Bild. Jetzt kommt es aber auch. Ja, das ist aus den 4 geistlichen Gesetzen. Das ist doch bestimmt 40 Jahre her, dass es die mal gab. Damit wurde beschrieben, eben wie der Mensch der Welt ist und wie die Christen sind. Hier sehen wir also den Ego, das Ich auf dem Stuhl, auf dem Thron sitzen und Gott ist außerhalb des eigenen Lebens. Das ist das, was Paulus im Römerbrief als die eigentliche Sünde bezeichnet. Ich habe letztens erst darüber gepredigt, nämlich diesen Wechsel, diese Vertauschung des Platzes. Nicht Gott sitzt auf dem Thron, sondern das Ich. Bei der Bekehrung kommt es dann zu einem Wechsel. Jetzt sitzt Gott auf dem Thron an erster Stelle und genau so sollte es sein. Das ist das, was Gott sich immer vorgestellt hat. In einer Beziehung leben, Gott auf dem Thron und der Mensch sozusagen in der Anbetung Gottes. Bei den 4 geistlichen Gesetzen war das Ende sozusagen, aber ich glaube, dass es noch ein drittes Bild gibt und das ist das, was Paulus hier beschreibt und das ist eigentlich das schlimmste Bild. Das ist nämlich dieses Bild. Das Ego sitzt wieder auf dem Thron und Gott spielt sozusagen im Leben eine je nachdem größere oder kleinere Rolle. Aber er sitzt nicht auf dem Thron. Er hat nicht den ersten Platz, wie es eigentlich sein sollte. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier beschreibt in diesen 18 Punkten. Das Ich beherrscht noch immer mehr oder weniger das Leben des Menschen. Es kam also schon in den ersten Gemeinden dazu, dass Christen nur noch ein äußerliches Christsein geführt haben, dass sie die verändernde Kraft des Evangeliums gar nicht mehr erlebt haben, dass Gott eben nicht mehr Herr ihres Lebens war. Und jetzt beschreibt Paulus, wie das dann konkret aussieht. Das Erste, was Paulus dann nennt, was aus der Egozentrik entsteht, ist diese Geldliebe. Da habe ich vor zwei Wochen schon drüber gepredigt, ausführlich über die Geldliebe. Ephesus war damals eben der größte Handelsplatz der Antike, Mittelpunkt einer blühenden materialistischen Zivilisation und eine Stadt, in der man nur leicht seine Seele an das Geld verlieren konnte. Ich möchte nur noch an dieser Stelle mal kurz darauf hinweisen, dass es nicht um die Reichen geht, sondern es geht um die Menschen, deren Sinn und Trachten auf das Geld ausgerichtet ist, und das kann auch den Armen passieren, dass ihr Herz an dem hängt, was sie gerne hätten, dem sie nachjagen. Und die Habgier, das muss man einfach so deutlich sagen, ist eine Sünde in den Lasterkatalogen, die immer noch mal ganz speziell bezeichnet wird als einzige Sünde, wird von ihr gesagt, dass sie Götzendienst ist. Und wir kennen das aus der Bergpredigt, man kann nur zu einem Herrn dienen, entweder Gott oder dem Mammon. Habgier ist Götzendienst. Weitergehend werden dann die Menschen genannt. Kann man das eigentlich gut lesen? Ja, gut. Weitergehend werden dann die Menschen genannt, die sich dann damit brüsten, was sie alles besitzen. Das sind die Prahler. Alazon, das waren in der griechischen Welt die Quacksalber und Marktschreier. Leute, die also im Land herumzogen und ihre Heilmittel anpriesen, ihre Programme, ihre Mittel für Schönheit und so weiter. Und das gibt es auch heute noch. Es gibt auch innerhalb der Gemeinde Menschen, die mit ihrer Frömmigkeit groß tun, die sagen, was sie alles tun für Gott und damit sozusagen auch sich selbst groß machen. Das ist nicht vor Gott in Ordnung, denn wir sollen ja Christus groß machen und nicht unseren Glauben und das, was wir alles für die Gemeinde und für das Reich Gottes tun. So wie der Prahler denkt dann auch der Stolze. Der Unterschied besteht darin, dass der Prahler das eben alles laut hinausposaunt, was er so tut, während der Stolze ganz demütig und bescheiden wirken kann, aber dann auf andere verachtend heruntersieht, sie nicht ernst nimmt in ihrem Glauben. Ich habe, glaube ich, das Bild von den Säulenheiligen schon mal erzählt. Das waren Christen, die sich auf eine Säule gestellt haben, weil sie gesagt haben, wenn wir auf so einer Säule stehen, werden wir nicht sündigen. Aber das Problem war, was sie nicht gemerkt haben, sie haben auf die anderen herabgesehen, denn sie haben sich ja erhöht. Hochmut und Stolz zählen immer zu den Verhaltensweisen, die Gott nicht duldet. Dem Demütigen gibt er Gnade, den Hochmütigen nicht. Das also, sich über andere zu überheben und zu sagen, ich habe aber den besseren Glauben, gehört zu den Verhaltensweisen, die antichristlich sind. Der nächste Begriff ist die Blasphemie. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört. Bei Paulus, zur Zeit des Paulus handelt es sich nicht nur um eine Lästerung gegen Gott, sondern grundsätzlich um eine Lästerung auch gegen Menschen. Hier geht es also darum, um die durch ihr Reden andere Menschen beleidigen, schlecht machen, klein machen. Und zwar aus dem Grund, um sich selber größer zu machen. Also die Stolzen, die erhöhen sich selbst, stellen sich auf eine Säule, und die Blasphemiker, die machen sozusagen die anderen klein, und dadurch können sie dann auch wieder auf die anderen herunterschauen. Sie sind also dadurch größer. Jesus sagt mal, das ist gehört zu dem Gebot, du sollst nicht töten, denn gerade dieses Lästern über andere Menschen kann eben zum Rufmord führen. Ich mache sie so klein, dass sie gar kein Leben mehr haben. Im Katalog sind dann weiter aufgeführt Ungehorsam, Undankbarkeit, Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit. Und Jesus fasst dieses Verhalten in seiner Endzeitrede bei Matthäus mit dem Satz zusammen: Weil der Ungehorsam gegen Gott zunimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Auch das ist ein Kennzeichen eines antichristlichen Verhaltens in der Gemeinde. Lieblosigkeit, Ungehorsam und so weiter. Unversöhnlichkeit vor allen Dingen. Dann kommt wieder ein Begriff, der sehr spannend ist. Das ist der Verleumder, der Diabolos. Habt ihr auch schon mal gehört? Der Teufel wird immer wieder als Diabolos bezeichnet, der Verführer, der Verleumder, der Durcheinanderbringer. Und das ist ja das, was er immer wieder versucht. Er will uns als Christen, als Gemeinde durcheinanderbringen, indem er uns verleumdet, durch Rufmord unschädlich machen will. Und das ist interessant, das war schon am Anfang so. Der Teufel verleumdet nämlich Gott und sagt zu Eva, Gott hat gelogen. Das stimmt ja gar nicht, dass ihr sterben müsst, sondern ihr werdet klug werden, wenn ihr von dem Baum esst. Das ist die Taktik des Teufels. Er hat Adam und Eva durcheinander gebracht, dass sie nicht mehr wussten, was ist denn jetzt richtig, das, was Gott gesagt hat, oder doch die Einflüsterung des Teufels? Darauf müssen wir achten, dass wir am Wort bleiben, uns nicht durcheinander bringen lassen, durch Menschen, die eben auch andere Lehren in die Gemeinde bringen. Wir dürfen dem Teufel da keinen Raum lassen, uns durcheinander oder sogar auseinander bringen zu lassen oder auch von Gott wegbringen zu lassen. Dann kommen wieder ein paar Aufzählungen, die ich überspringe. Die Unbeherrschten, die Grausamen, die Mitleidslosen, die Untreuen, die Unzuverlässigen, die Vergnügungssuchenden. Auch alles antichristliches Verhalten. Dann kommt Paulus noch auf eine letzte Verhaltensweise zu sprechen. Das ist die Falschheit. Wir würden heute sagen, das sind die Heuchler. Paulus bezeichnet das in seinem Brief hier an Timotheus als eine Form der Gottesfurcht. Denn das Schlimme an diesen Menschen ist, dass sie eben bei allen schlechten Verhaltensweisen, und es ist ja nicht so, dass die jetzt alle 18 dann sich so verhalten, dass sie aber immer noch eine gewisse Form der Frömmigkeit aufrechterhalten. Sie haben sozusagen nur den Anschein eines Glaubens. Es ist Fassade, aber der Lebenswandel entspricht überhaupt nicht dem, was sie sagen. Der Glaube an Jesus Christus hat in ihren Herzen keine tiefen Wurzeln schlagen können. Das ist alles total oberflächlich, vielleicht mehr traditionell, aber nicht gelebt. Die halten sich regelmäßig zur Gemeinde, nehmen an den Veranstaltungen teil, sprechen vielleicht fromme Gebete, aber die Auswirkungen in ihrem Alltag werden einfach nicht sichtbar. Sie haben eher eben dieses Antichristus-Verhalten. Der Glaube, den sie leben, besitzt keine Kraft für ihr Leben. Paulus zählt also diese Charakterzüge und Verhaltensweisen von Christen auf. Und wenn man das mal vergleicht in der Bibel, dann muss man erschreckend feststellen, dass Paulus im Brief an die Römer die Heiden ganz ähnlich beschreibt. Da ist eigentlich gar kein Unterschied zwischen den Christen, die sich antichristlich verhalten, und denen, die gar nicht an Gott glauben. Manche sagen deshalb, durch Jesus Christus hat sich gar nichts verändert. Die Welt ist doch genauso schlecht wie vorher. Es war immer schon so. Paulus würde sagen, nein, das beweist eben nicht, dass sich durch Christus nichts geändert hat, sondern im Gegenteil. Paulus sagt, so wie der Teufel verhalten sich geschlagene Feinde. Wir wissen, dass der Teufel durch Christus besiegt wurde, aber weil er eben seine Niederlage nicht eingestehen, nicht anerkennen will, schlägt er und tritt er nochmal besonders fest zu, um dem Sieger einen möglichst großen Schaden zuzufügen. Paulus warnt Timotheus davor, dass die Mächte des Bösen im Wissen darum, dass sie schon verloren haben bei der Kreuzigung Jesu, dass diese Mächte einen letzten großen Anlauf starten, um möglichst viele Menschen mit sich ins Verderben zu ziehen. Es handelt sich also bei der Endzeit nicht nur um eine Zeit von dem ersten bis zum zweiten Wiederkommen Jesu, sondern es handelt sich bei der Endzeit genauso um die Niederlage des Teufels, als Jesus am Kreuz starb, bis zu seiner endgültigen Vernichtung, wenn Jesus wiederkommt. Und in dieser Zeit wütet der Teufel eben noch, um möglichst viele von Gott wegzubringen. Bei der Endzeit, in dieser Zwischenzeit, geht es nicht darum, dass wir erwarten sollten, dass sich die Welt stetig verbessert durch unser christliches Handeln, sondern im Gegenteil, wir sollten die Zunahme des Bösen erwarten, auch in der Gemeinde. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und helfen können wir uns nur, indem wir uns wirklich gegenseitig ermutigen, ermahnen, ja, wirklich offene Worte miteinander sprechen. Dann können wir gemeinsam auf dem Weg bleiben. Und Paulus beschreibt jetzt eben das Du aber. Er will Timotheus helfen, nicht auf diese Verhaltensweisen hereinzufallen, und nicht hineinzurutschen, denn das passiert einfach immer wieder, wenn man nicht aufpasst. Und deswegen schreibt er, du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Wichtig ist, dass niemand einen anderen Menschen lehren kann über den Glauben und das Glaubensleben, der es nicht selber lebt. Paulus sagt, du hast es an mir gesehen, wie christlicher Glaube zu leben ist. Deswegen kann ich dich lehren. Aber auch Paulus hat es ja nicht von sich aus, sondern von Jesus Christus. Er musste ja auch in die Schule gehen bei Petrus, bei Barnabas. Er hatte ja keinen christlichen Hintergrund. Er hat Jesus Christus ja nicht selber kennengelernt. Er musste also von den anderen lernen. Aber das Leben des Paulus hat seine Lehre unterstrichen, nochmal deutlich gemacht. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir lehren, wenn wir anderen von dem Glauben erzählen, dann soll unser Leben, das Verhalten, diese Lehre auch unterstreichen. Paulus konnte das nicht aus eigener Anstrengung, sondern nur im Vertrauen auf Jesus Christus und durch die Führung des Heiligen Geistes. Wichtig ist, an Jesus Christus selbst erkennen wir, wie wir leben sollen. Paulus war doch auch nur ein Nachahmer. Er hat sich das ja nicht selber ausgedacht. Das Vorbild, nach dem wir uns richten, ist Jesus Christus. Ihm sollen wir nachfolgen. Und dann kommt nochmal etwas ganz Spannendes hier im griechischen Text. Das Wort für Nachfolge, das Paulus benutzt, ist parakoluteo. Das griechische Wort, was normalerweise dafür benutzt wurde, ist koluteo. So wurde das zum Beispiel geschrieben, wenn die jüdischen Rabbis, einen Schüler hatten, der ihnen nachgefolgt ist. Paulus setzt hier nochmal eine Vorsilbe davor und will damit deutlich machen, dass Nachfolge von Jesus Christus nicht einfach nur, ich bin mal dabei bedeutet, sondern dass es heißt, ganz genau, getreu, Schritt für Schritt, Wort für Wort folge ich meinem Herrn nach. Darum setzt er diese Vorsilbe davor. Dieses Wort war sonst im Griechischen nicht bekannt. Das ist sozusagen eine Erfindung des Paulus. Schritt für Schritt nachfolgen, Wort für Wort im Glauben, das ist natürlich ein Prozess. Wir sind ja alle Lernende. Darum ist es ja so gut, dass wir die Bibel haben, dass wir daraus lernen können. Wir müssen sie nur gebrauchen. Wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, müssen uns damit beschäftigen, in Gottesdienst, in Hauskreisen und im persönlichen Bibelstudium. Und natürlich stellt sich mir die Frage, folge ich Jesus so nach? Und bin ich dadurch ein Vorbild für andere im Glauben? Können andere an mir so viel lernen über den christlichen Glauben wie Timotheus von Paulus? Weil ich nicht nur rede, sondern Glauben lebe? Das muss sich auch jeder von uns fragen. Sind wir ein Vorbild im Glauben für andere? Das Du aber gilt nicht nur Timotheus. Das Du aber spricht jeden von uns heute an. Darum beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Versuche mit allem, was du hast, Jesus Christus nachzufolgen, ihn wirklich nachzuahmen, Schritt für Schritt, Wort für Wort, ihn zum Vorbild zu nehmen und so zu leben. Dabei leben wir aus der Vergebung, denn wir werden es nicht so machen wie Jesus Christus. Aber wir sollten immer wieder in diesem Versuch leben, in diesem Blick, das im Blick behalten, Jesus Christus, so wollen wir uns verhalten. Ihn wollen wir groß machen in Holzhausen durch unser Leben. Das Evangelium beinhaltet nicht nur die befreiende Botschaft für den Sünder, wie wir es Karfreitag und Ostern gehört haben, sondern das Evangelium beinhaltet auch die Aufforderung in der Nachfolge, so zu leben, wie es Jesus Christus entspricht. Das sagt Jesus selbst. Denn er ruft in die Nachfolge und nicht nur in einen Glauben, der sagt, ich halte das alles für wahr. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Das ist ein hoher Anspruch, den Paulus hier stellt, den Jesus Christus an uns stellt. Aber wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen uns diesem Anspruch stellen. Nur dieser Glaube hat die Kraft Christi. Nur dieser Glaube trägt uns. Du aber, sagt Paulus, lebe anders, lebe wie Christus in Glaube, Liebe und Hoffnung und in Standhaftigkeit. Amen.